Pioniergeist der deutschen Wirtschaft. Innovative Ideen aus Dresden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Dresdner Frauenpersönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts. Ihr hört den Podcast Pioniergeist der deutschen Wirtschaft. Die Frauenpersönlichkeit, der wir uns heute widmen, hatte bereits in jungen Jahren nur ein Ziel. Sie wollte möglichst hoch hinaus. Die Rede ist von der deutschen Flugpionierin Melli Beese, einer gebürtigen Dresdnerin, die bereits zu Lebzeiten Fluggeschichte geschrieben hat. Um die Situation, in der Melli Beese sich damals befand, verstehen zu können, müssen wir in der Geschichte ein wenig zurückreisen. Der Traum vom Fliegen ist wohl ungefähr so alt wie die Menschheit. Das Beobachten der Vögel, wie sie so mühe- und schwerelos durch die Lüfte schweben, dürfte bei unseren Vorfahren schon früh den Traum vom Fliegen geweckt haben. Der italienische Maler und Bildhauer Leonardo da Vinci entwickelte im 15. Jahrhundert zwar schon verschiedene Fluggeräte, doch bereits im Jahr 852 gelang es dem islamischen Gelehrten Abbas ibn Firnas, mit einem selbstgebauten Flugapparat aus Holz, Stoff und Geierfedern einige Minuten in der Luft zu schweben. Den Start vollzog der mutige Gelehrte vom Minarett der großen Moschee in der spanischen Stadt Córdoba. In den folgenden Jahrhunderten wurde weltweit immer wieder an verschiedenen Fluggeräten herumgetüftelt und gebastelt. Und den mutigen Erfindern von damals kann man nur höchsten Respekt zollen. Schließlich haben sie den Weg bereitet, damit wir heute ganz selbstverständlich einen Flieger besteigen und in den Urlaub reisen können. Parallel zur Entwicklung erster Fluggeräte entstand auch die Ballonfahrt. Der erste funktionierende Heißluftballon wurde 1783 von den französischen Brüdern Montgolfier gebaut. Über die Jungfernfahrt des Ballons gibt es eine kleine amüsante Geschichte. So soll diese vor den Augen des französischen Königs Ludwig XIV. Erfolgt sein. Passagiere des ersten Heißluftballons weltweit waren eine Ente, ein Huhn und ein Schaf. Vor allem die Zeit um 1900 herum sollte für die Entwicklung der Luftfahrt zu einer bedeutenden Epoche werden. Neben den Brüdern Wright entwickelten eine Reihe weiterer Pioniere innovative Flugobjekte, die einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung der heutigen Luftfahrtindustrie nehmen sollten. In diese aufregende Zeit wurde Melli, wie sie später genannt wurde, am 13. September 1886 als Amelie Hedwig Beese im heutigen Dresdner Stadtteil Laubegast hineingeboren. Die Familie Beese war wohlhabend, denn der Vater war ein erfolgreicher Dresdner Architekt, Bau- und Steinmetzmeister. Die kleine Melli verlebte eine sorglose Kindheit inmitten der Natur und wuchs mit ihren drei Geschwistern sehr behütet auf. Bereits in der Schule zeigte Melli außergewöhnliche Leistungen. So war sie eine der besten Schülerinnen ihres Jahrgangs. Zudem zeigte Melli Beese schon früh außergewöhnliche Fähigkeiten. Sie soll mit nur 6 Jahren sehr gut Geige und andere Instrumente gespielt haben. Bereits in jungen Jahren beherrschte Melli außerdem mehrere Sprachen. Und sie war ein neugieriges Kind, das sich wohl auch schon sehr früh für technische Themen interessierte. Nach der Schule besuchte sie, übrigens genau wie die beiden Mäenzenschwestern, in Dresden eine höhere Töchterschule. Bemerkenswert ist, dass Melli möglicherweise schon früh wusste, was sie wollte, die Lüfte erobern. Und wenn man die historischen Fotos im Internet anschaut, die sie in einem ihrer Flugobjekte zeigen, dann sieht man eine junge Frau mit einem überaus zielorientierten Blick. Ihr beruflicher Weg sollte die junge Melli mit Anfang 20 zunächst an die Königliche Akademie der Freien Künste in Stockholm führen, wo sie von 1906 bis 1909 Bildhauerei studierte. Ihr Glück war, dass ihre finanziell gut aufgestellten Eltern ihr Studium finanzierten und sie unterstützten, wo sie nur konnten. Sie waren sehr aufgeschlossen und im Gegensatz zur allgemeinen Gesellschaft ausgesprochen liberal. Den beruflichen Wünschen und Lebensentwürfen der Tochter stand also nichts im Weg. Da Melli Beese mehrere Sprachen, darunter Schwedisch, sprach, konnte sie den Vorlesungen an der Stockholmer Akademie von Anfang an folgen und sich auch so in dem Land ausgezeichnet verständigen. In ihrer Studienzeit kam Melli Beese dann mit ihrer eigentlichen Berufung in Kontakt. Wenn sie nicht für ihr Studium lernen musste, beschäftigte sich Melli Beese zu diesem Zeitpunkt mit Segeln und Eissegeln. Mit Leidenschaft verfolgte sie allerdings auch alle Presseberichte über die ersten Motorflüge. so nahm sie in der Zeit sehr aufmerksam Kenntnis von den Flugversuchen der Brüder Wright. Beispielsweise gelang den beiden Brüdern im Jahr 1903 der Start mit dem ersten motorbetriebenen Flugzeug weltweit. Sie zählen neben dem deutschen Erfinder Otto von Lilienthal zu den bedeutendsten Pionieren der modernen Luftfahrt. Während die junge Melly in ihrer freien Zeit also mit dem Segelschlitten in bahnbrechender Geschwindigkeit über die weiße Fläche des Skagit raste, träumte sie davon, dass sie nicht mehr auf dem Eis war, sondern abhob und in die weite Welt hinausflog. In diesen Momenten nahm ihre Vorstellung vom Fliegen wohl konkrete Formen an und wurde zu einem Wunsch. Dieser Wunsch und das Verlangen nach grenzenloser Freiheit war für Melly Bese so übermächtig, dass sie das Interesse an der Bildhauerei schließlich komplett verlor, als sie nach Dresden zurückgekehrt war. Sie war wie besessen von dem Gedanken, dass man in der Luft alle Grenzen überwinden konnte. Als der französische Flugpionier Louis Blériot am 25. Juli 1909 als erster den Ärmelkanal von Frankreich nach England überflog, sah sich Melly Bese in ihrem Wunsch zu fliegen nur noch bestärkt. Sie wusste jetzt, dass es möglich war, mit einem Flieger selbst Ländergrenzen zu überwinden. Sie wollte nichts anderes mehr als fliegen lernen. Bemerkenswert ist, dass Melly Bese nicht blindlings in einen Flieger steigen und abheben wollte, sondern dass ihr bewusst war, welche Gefahren dies mit sich brachte und dass ein grundlegendes Verständnis der Physik sowie der flugtechnischen Gegebenheiten nötig war, um diesen Traum anzugehen. Wollte sie diesem Wunsch näher kommen, war klar, dass sie theoretische Grundlagen benötigt, damit sie die Funktionsweise eines Fliegers versteht. Sie schrieb sich daher am Technikum Dresden, der heutigen Technischen Universität, ein und belegte dort die Fächer Mathematik, Schiffsbau, Flugtechnik und Mechanik. Das auf diese Weise erworbene technische Verständnis brachte sie übrigens später auch in ihre eigene Flugschule ein, in der sie, als erste überhaupt, einen theoretischen Unterricht für angehende Piloten und Pilotinnen einführte. Nachdem Melly Bese die entsprechenden Vorlesungen besucht hatte, wollte sie sich durch nichts und niemanden mehr aufhalten lassen. Sie brach im Herbst 1910 ihr Studium in Dresden ab, setzte sich in einen Zug und fuhr nach Berlin. Auf dem Flugplatz Johannisthal wollte sie einen Fluglehrer finden, um den Pilotenschein zu machen. An Geld mangelte es ihr nicht, denn der Vater förderte seine ehrgeizige Tochter nach wie vor und finanzierte ihr die nicht gerade günstige Flugausbildung. Aber die männlichen Kollegen machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Sie waren nicht bereit, ihre Domäne mit einer Frau zu teilen. Als sie bei den Berliner Albatros Flugzeugwerken vorsprach und ihren Wunsch äußerte, schickte man sie weg. Sie solle zu den Wright Flugzeugwerken gehen. Die Begründung scheint aus heutiger Sicht so offensichtlich wie scheinheilig. Man wollte sie nicht. Deswegen führte man die Begründung an, man habe keine Erfahrung mit weiblichen Flugschülern. Auch bei der Firma Wright war sie als Frau nicht willkommen und wurde erneut weitergeschickt. Die ehrgeizige Melly Bese gab auch nach mehreren Absagen nicht auf. Sie blieb hartnäckig. Die ebenfalls in Johannisthal ansässige Fluggesellschaft Ad Astra bildete Piloten aus. Der dortige Fluglehrer erklärte sich bereit, Melly Bese als Schülerin anzunehmen und sie zu unterrichten. Die erste Hürde war genommen, aber sie war bei Weitem nicht die letzte, die die ehrgeizige Frau bewältigen musste, um an ihr Ziel zu kommen. Da zu dieser Zeit ein Flieger nur in die Luft steigen durfte, wenn es völlig windstill war, konnten die Flugschüler oft wochenlang nicht fliegen. Die Gelegenheiten, um Praxiserfahrung zu sammeln, waren also selten. Und das führte zum Konkurrenzkampf innerhalb der Schülerschaft. Da Melly eine Frau war und als Eindringling in die Männerwelt galt, wurde sie regelmäßig schikaniert. Es wurde kein Versuch ausgelassen, sie zu sabotieren oder sie überhaupt nicht erst an die Reihe kommen zu lassen. Als Melly dies merkte, stellte sie ihren Fluglehrer erfolgreich zur Rede. Daraufhin durfte sie 1910 endlich das erste Mal in den Himmel aufsteigen. Ich fühlte mich absolut sicher. Deshalb musste ich lachen, als ich die Unruhe und Sorge meines Fluglehrers sah, ehe er mir den Start freigab. Immer wieder musste ich den Motor abstoppen, weil ihm noch eine vergessene Mahnung einfiel. Gott sei Dank. Nun hatte er endlich nichts mehr hinzuzufügen. Dann ließ ich die erhobene Hand niederfallen. Zum ersten eigenen Start. Musik Ihre ersten Flüge unternahmen sie zusammen mit ihrem Fluglehrer in einem sogenannten Wright-Flugzeug. Das sollte der Vorgänger des Wright-Doppeldeckers werden.
Die Geschichte der Doppeldecker beginnt an sich in der Frühzeit der Fliegerei, als man versucht hat, möglichst viel Flügelfläche zu haben auf einen sehr engen Raum und die Maschine auch wendig zu gestalten. Zwei Tragflächen bedeutet auch doppelten Auftrieb. Es bedeutet aber auch doppelten Widerstand. Das heißt, man kann zwar relativ schmal bauen und ist auch sehr wendig in der Luft, aber man kann nicht sonderlich schnell fliegen. Deswegen ist man von den Doppeldeckern wieder weggekommen. Aber in der heutigen Zeit ist es ja so, dass man gerne langsam fliegt und rausgucken möchte. Und dafür ist der Doppeldecker super geeignet. Und in der Frühzeit war das halt die Möglichkeit, ein sehr wendiges Flugzeug zu bauen mit einer großen Flügelfläche auf engem Raum. Und deswegen kommt die Fliegerei eigentlich aus der Doppeldeckerfliegerei.
Sagt Jan Meissner, Geschäftsführer der Flugschule Born to Fly in Großenhain. Als bei einem dieser Übungsflüge eine Antriebskette von der Motorwelle sprang, stürzten sie und ihr Fluglehrer im Gleitflug aus einigen Metern Höhe in die Tiefe. Dabei brach sich Millie Bese den Knöchel. Sie konnte vorerst nicht mehr fliegen und die Schmerzen waren so stark, dass sie Morphium nehmen musste. Die Sucht nach dem starken Schmerzmittel sollte sie von da an ein Leben lang begleiten. Doch an ein Aufgeben dachte Millie Bese zu diesem Zeitpunkt nicht. Die ehrgeizige junge Frau unterschrieb im Juli 1911 einen Ausbildungsvertrag bei den Berliner Rumpler-Werken. Nachdem sich auch der nächste Fluglehrer zunächst dagegen gesträubt hatte, eine Frau zu unterrichten, musste er sich kurze Zeit später der Unternehmensführung der Rumpler-Werke beugen. Denn diese versprach sich von einer Frau als Pilotin inzwischen so einiges an positiver Berichterstattung.
Die junge Kandidatin in kleidsamen Fliegerinnendress bestieg die Schulmaschine und flog schneidig los.
Sollte die Berliner Presse später über sie schreiben.
Sind die Leute zusammengekommen auf so einem, waren ja keine Flugplätze, Flugfeld oder Wiesen und haben sich da hingestellt und haben sich angeguckt, wie die sich dort ins Flugzeug setzen. Und es war halt Abenteuer pur damals. Ne? Und die Leute hatten durchaus viel Mut, das damals zu machen. Und da ging viel kaputt und es wurde wieder zusammengebaut. Das ging nicht immer mit Verletzungen einher. Aber man hatte ein ganz anderes Risiko beim Fliegen damals. Hat das auch in Kauf genommen. Einfach um voranzukommen, um das zu entwickeln, um zu fühlen, wie das ist, in der Luft zu sein. Und diese Leidenschaft, die haben die alle in sich getragen damals.
Die Mitschüler bei Rumpler waren von der weiblichen Konkurrenz ebenfalls nicht gerade begeistert. Millie Bese wurde in der Folge Opfer mehrerer Sabotageakte. War sie endlich an der Reihe, saß bereits jemand anderes im Flugzeug. Oder es gab auf einmal technische Probleme. Man tat einfach alles, um Millie vom Fliegen abzuhalten. Und die Sabotageakte waren teilweise lebensgefährlich. Während eines Übungsfluges hatte jemand die Verspannung der Tragflächen gelöst, was einen tödlichen Absturz zur Folge gehabt hätte. Bald waren ein paar Zündkerzen gegen Verruste ausgetauscht, bald das Benzin bis auf einen geringen Rest abgelassen worden, sodass ich natürlich schleunigst notlanden musste, sagte sie später über diese Zeit. Die Aktionen hinderten Millie Bese nicht daran, sich trotz mangelnder Erfahrung zum ersten Mal zur Prüfung anzumelden. Der Ehrgeiz der jungen Frau kannte keine Grenzen und sie wusste, was sie zu tun hatte, um die Prüfung zu bestehen. Sie erschien am Prüfungstag so früh, dass sie die Flugprüfung ablegen konnte, lange bevor ihre männlichen Kollegen eintrafen. Zudem brachte sie an dem Tag mehrere Zeugen, alles anerkannte Fluglehrer, mit. Am 13. September 1911, in den frühen Morgenstunden, genau an ihrem 25. Geburtstag, bestand Millie Bese in einer Rumpler-Taube die Flugprüfung. Als die anderen Schüler den Berliner Flugplatz erreichten, hatte Millie Bese sämtliche Runden und Figuren absolviert und ihre Prüfung erfolgreich abgelegt. Damit ist die gebürtige Dresdnerin die erste Deutsche, die eine Fluglizenz erwarb. Ihre Flugzeugführerlizenz hatte die Nummer 115. In ihrem Ehrgeiz beflügelt wurde sie wohl nicht nur durch ihren Traum von der Freiheit in der Luft, sondern auch von anderen Frauen, die in dieser Zeit ebenfalls ihren Pilotenschein erwarben. Im Jahr zuvor hatten nämlich die Französinnen Thérèse Pelletier, Raymond Laroche, Marie Marwingt und Martha Neal sowie die Belgierin Hélène Dutriot den Flugführerschein gemacht. Auf den Johannisthaler Herbstflugwochen ging Millie Bese etwas später für Edmund Rumpler, den Besitzer der Rumpler-Werke, an den Start. Dieser nutzte die junge Pilotin als Hauptattraktion und versprach sich davon jede Menge Publicity.
Und dann der Clou der Woche. Das Flying Girl Melly Bese, unsere erste deutsche Pilotin.
Sollte die Berliner Presse später ebenfalls über sie titeln. Die Flugpionierin konnte auch in der Folgezeit immer wieder ihr gebotene Chancen nutzen. Obwohl sie kaum Flugerfahrung besaß, belegte Melly Bese bei den Johannisthaler Flugwochen 1911 den 5. Platz von insgesamt 24 Flugteilnehmern. Außerdem stellte sie bei dieser Veranstaltung mit 825 Metern Flughöhe einen neuen Höhenweltrekord für Frauen auf. Aber das war längst nicht alles, was die junge Melly zu erreichen hoffte. Sie wollte gern selbst Piloten und Pilotinnen ausbilden. Gerade letztere wollte sie unterstützen, da sie am eigenen Leib erfahren hatte, wie steinig der Weg zur Pilotin für eine Frau sein konnte. Wohl auch durch die eigenen Erfahrungen inspiriert, führte sie später einen theoretischen Grundlagenunterricht ein. Damit konnten viele Unfälle im Vorfeld verhindert, Materialschäden und technische Defekte rechtzeitig erkannt und behoben werden.
Was wir den frühen Pionieren zu verdanken haben, dass wir heute sicher fliegen können. Die haben das oftmals mit dem Leben bezahlt und das herausgefunden, was wir heute nutzen. Und viele von den Handlungen, die wir heute machen und von den Konstruktionen, beruhen auf den Erfahrungen, die damals ja in früher Zeit halt gemacht haben. Aber viel Versuch und Irrtum, die haben sich irgendwo runtergestürzt in irgendeinem Hang und haben gedacht, das wird schon irgendwie gehen. Und haben sich auch gelegentlich den Hals gebrochen dabei. Deswegen kommt der Spruch Hals- und Beinbruch und gehört zur Fliegerei dazu, der fand aus dieser Zeit.
Im Jahr 1912 gründete sie gemeinsam mit Charles Bouchard und Hermann Reichelt in Berlin die Flugschule Melly Bese GmbH. Finanziell unterstützt wurde sie dabei von ihrer Mutter, der Vater war inzwischen verstorben, und dem Dresdner Piloten Hermann Reichelt. Sie verpflichtete gleich drei Fluglehrer und stellte insgesamt drei Flieger zur Verfügung. Damit wollte sie verhindern, dass ihre Schülerinnen und Schüler Wochen oder sogar Monate lang auf eine Flugstunde warten mussten. Melly Bese hatte aber noch weitere Pläne. Da sie an der heutigen Technischen Universität in Dresden die entsprechenden Vorlesungen besucht hatte, besaß sie die Fähigkeiten, gemeinsam mit ihren Teilhabern die Rumpler-Taube nachzubauen. Daraus konstruierte sie die spätere Bese-Taube, die in der Herstellung deutlich günstiger war. Zudem arbeitete sie an der Konstruktion eines Flugbootes. Von 1912 bis 1914 meldete sie beim Deutschen Patent- und Markenamt gleich mehrere Patente an. Am 25. Januar 1913 findet Melly Bese dann auch ihr privates Glück. An diesem Tag heiratet sie ihren stillen Teilhaber, den Franzosen Charles Boutard. Sie nimmt die französische Staatsbürgerschaft an und zieht mit ihrem Mann in eine Villa in der Nähe des Berliner Flughafens Johannisthal. Das Gebäude befindet sich am Sterndamm 82 bis 84 und dient heute als Einrichtung für betreutes Wohnen. Das Paar entwickelte also gemeinsam ein eigenes Flugboot, das sie bei einer geplanten Veranstaltung im Spätsommer 1914 das erste Mal vorführen wollten. Der Prototyp war bereits fertig und lag an der Warnow an der Ostsee bereit. Doch dann begann der Erste Weltkrieg und machte alles zunichte, was die beiden sich aufgebaut hatten. Die Flugschule musste schließen, die Flugzeuge einschließlich des Flugbootes wurden beschlagnahmt.
Unser Betrieb wurde geschlossen und mein Mann interniert. Unsere neuen Typen wurden vernichtet und von der Bevölkerung als Brennholz verwendet,
nahm sie verbittert zur Kenntnis. Melly Bese, durch ihre Ehe mit Boutard ebenfalls als Ausländerin angesehen, durfte den Flugplatz nicht mehr betreten. Beide wurden ab 1917 unter Hausarrest gestellt. Das Paar wurde nach dem Krieg entschädigungslos enteignet und stand damit vor dem finanziellen Ruin. Als 1918 der Krieg zu Ende war, waren beide zudem schwer an Tuberkulose erkrankt. Doch wie schon so oft, dachte Melly Bese nicht daran aufzugeben. Noch einmal wollte sie den Traum vom Fliegen wieder aufnehmen. Gemeinsam mit ihrem Mann plante sie einen Flug rund um die Welt. Sie forderte von der Regierung eine Entschädigung für ihr zerstörtes Eigentum. Zwar erhielt sie Geld, aber das investierte sie unglücklicherweise in eine Automobilfirma, die bald darauf in Konkurs ging.
Den Flug konnten beide also nicht realisieren, da dafür die Gelder fehlten. Mit dem endgültigen finanziellen Ruin und dem Zerplatzen sämtlicher Träume zerbrach auch die Ehe der beiden. 1925 trennten sie sich. In dieser verzweifelten Lage wollte Melly Bese immer noch nicht aufgeben. Sie benötigte zunächst eine neue Pilotenlizenz. Doch der Probeflug auf dem Flugplatz in Berlin endete auf tragische Weise. Melly Bese stürzte ab. Sie blieb körperlich unverletzt, aber seelisch war sie gebrochen. Ihre Träume waren geplatzt. Da sie immer noch fliegen wollte, hatte ihr Leben wohl keinen Sinn mehr. Sie schrieb am 22.12.1925 auf einen Zettel: Fliegen ist notwendig, Leben nicht. Und nahm sich im Anschluss mit einer Pistole das Leben. Die ehrgeizige und außergewöhnliche Melly Bese wurde nur 39 Jahre alt. An die außergewöhnliche Pilotin aus Dresden erinnert auch heute noch vieles. So wurde in Berlin eine Grünanlage nach ihr benannt. 1975 wurde in Gedenken an ihren 50. Todestag eine Eisenmedaille gegossen. Im gleichen Jahr erhielt sie auf dem Friedhof Berlin-Schmargendorf ein Ehrengrab. In Berlin und Dresden gibt es zwei Grundschulen mit ihrem Namen. Zudem gibt es im Dresdner Stadtteil Laubegast eine Melly-Bese-Straße. Das Geburtshaus in der Österreicher Straße 84 wurde vor wenigen Jahren an eine private Interessentin verkauft. Sie ließ es liebevoll sanieren und machte es für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Melly Bese ist für mich eine Heldin der Lüfte. Sie hat sich dem Abenteuer Fliegen furchtlos verschrieben. Gleichzeitig drang sie kompromisslos in eine Männerdomäne ein und ließ sich auch von Sabotageaktionen ihrer männlichen Kollegen nicht von ihrem Traum abbringen. Bewundernswert ist auch die Idee einer Flugschule, die sie aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen gründete und die zu einem wichtigen Meilenstein in der Ausbildung künftiger Piloten und Pilotinnen werden sollte. Ihr Mut, die Unerschrockenheit und die Standhaftigkeit beim Erreichen ihrer Ziele sowie der Beitrag, den sie für die Entwicklung der heutigen Luftfahrt leistete, haben mich während der Recherche zu dieser Folge sehr beeindruckt. Die Dresdner Flugpionierin Melly Bese gehört für mich zu den tollkühnen Frauen in den fliegenden Kisten. Das war die dritte Folge der Staffel über Dresdner Frauenpersönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts. Wir verabschieden uns zunächst in eine Sommerpause und sind ab Mitte August mit neuen spannenden Folgen wieder für euch da. Folgt gern unserem Instagram-Kanal, dort erwarten euch interessante Posts und Reels. Und vergesst nicht, uns zu bewerten, zu liken und auf Patreon zu unterstützen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald!
Dieser Podcast ist eine Produktion von C90.